Dann hättest du sterben sollen. Lieber sterben, als deine Freunde zu verraten, wie wir es auch für dich getan hätten.
Das war ein Zitat von Sirius Black. Hi, ich bin Amber.
Und ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Sirius Black. Der dritte.
Heißt der nicht Sirius Orion Black?
Ja, ich glaube, das ist nicht so richtig bestätigt. Also die Vermutung ist da, weil Regulus ist ja irgendwie nach dem Opa benannt und deswegen würde es für sich sprechen, wenn Sirius als erstgeborener Sohn nach dem Vater benannt ist.
Ich nenne ihn Orion. Also eigentlich nenne ich ihn Sirius, aber ich finde den Zweitnamen gut.
Ich weiß auf jeden Fall, dass er Sirius Black der dritte ist. Also der dritte Sirius, den es in der Familie Black gibt.
Ja, weil die ja nicht so kreativ sind mit den Namen, weil die so eingeschränkt sind, weil irgendwann gibt es keine Sternbilder mehr. Vor allem Sternbilder, die sich auch als Namen sprechen lassen.
Genau, weil er ist nämlich nach dem Sternbild Sirius benannt. Das ist im Sternbild der große Hund vertreten. Und da gibt es ja schon eine große Verbundenheit zu seinem Leben. Und auch durch die Wahl des Animagus oder mehr oder weniger Wahl, aber auf jeden Fall da schon eine Connection auch zu seiner Familie und dem Namen. Ne?
Ich finde es so witzig. Er ist ja Harrys Pate, also Godfather. Und wenn du Gott rückwärts liest, dann ist es Dog, also Dogfather.
Ja, ist doch herrlich.
Zwei in einen, wie praktisch ist das bitte?
Ja, Wahnsinn.
Sirius ist am 3. November 1959 geboren und er ist am 18. Juni 1996 gestorben.
Genau, wir kennen ihn natürlich, weil er Tatze und Schnuffel ist. Wir kennen ihn als rebellischen Rumtreiber und, wie du schon gesagt hast, als Pate von Harry Potter.
Sirius ist ein sehr gut aussehender Mann und mit ebenmäßigen Gesichtszügen. Er hat dunkle Haare, die zufällig so ins Gesicht fallen und er hat graue Augen. Und ich habe noch gelesen, dass sein Gang besonders federnd und lässig war.
Der hat irgendwie allgemein so eine sehr coole und elegante Ausstrahlung.
Genau.
Ne?
Ganz genau wie Bellatrix hat auch Sirius nach der Zeit in Azkaban ganz schön an Schönheit einbüßen müssen. Denn er wirkt nach der Zeit in Azkaban eher wie ein Vampir und hat damit so ein knochiges Gesicht mit so leblosen Augen.
Ja, Azkaban lässt ihn halt auch ein bisschen schneller altern als gewöhnlich. Deswegen finde ich auch, dass die Schauspielerwahl eigentlich ganz gut passt, auch wenn er Gary Oldman eigentlich zu alt ist für Sirius. Ja. Aber dadurch, dass er halt eben in Azkaban so schnell gealtert ist, passt es dann doch, dass er von jemand Älterem auch verkörpert wird.
Ja, das stimmt.
Genau, er hat in Azkaban auch noch neben seinem eingefallenen Gesicht auch noch gelbe Zähne und matte, lange Haare bekommen. Allerdings kaum ist er dann im Grimmelplatz wieder angekommen, erholt er sich ja ein bisschen und ja, schneidet sich dann mal die Haare und nimmt auch etwas zu, aber erreicht halt einfach nie wieder die Attraktivität, die er vor seiner Gefangenschaft hatte.
Das ist wirklich traurig.
Im Film hat er ja so Tattoos über Brust und Arme, aber ich finde, es passt eigentlich ganz gut.
Ja, finde ich auch. Hat halt so ein bisschen was von Knasti-Look.
So Bad Boy auch.
Ja, genau, aber ich gehe davon aus, dass die in Azkaban da nicht mit der Tätowiermaschine da...
Die Dementoren. Ja, aber es passt schon, ja.
Seinen Zauberstab aber kennen wir nicht. Was ich echt blöd finde, kurz am Rande, weil du so viele Zauberstäbe kaufen kannst, die aber nie so beschrieben werden.
Mhm.
Und das finde ich irgendwie blöd, nur damit die da ihr Geld machen können, wenn J.K. es halt nicht so beschrieben hat. Naja, dann verkauft den Scheiß auch nicht. Weil gerade Sirius Zauberstab ist ja auch mega beliebt so unter Zauberstabsammlern.
Mhm. Ja, es ist halt schade.
Ja, genau, weil ich mir immer denke, naja, eigentlich weiß man ja gar nichts über den Zauberstab von Sirius. Und
ja, da ist auch immer die Frage, was für ein Zauberstab ist das denn? Weil den er damals von Ollivander bekommen hat in seiner Kindheit, der wurde ihm ja höchstwahrscheinlich abgenommen, als er nach Azkaban kam. Den wird er auch nicht wiederbekommen haben, weil er geflohen ist. Irgendwoher hat er einen neuen bekommen, aber ja, dann ist natürlich die Frage, das ist ja eigentlich nicht sein echter Zauberstab, welcher von denen dann überhaupt ja da verkauft wird, ne?
Denke ich auch.
Ja, ich habe mir jetzt was überlegt zu dem, den er quasi mit 11 Jahren bei Ollivander wahrscheinlich gekauft hat. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass das Hartriegelholz ist. Das heißt nämlich im Original Dogwood. Und da dachte ich mir, das muss er natürlich sein. Der Zauberstab für ihn, das ist nämlich ein Zauberstab für Besitzer, die gerne unbeschwert sind und Schabernack treiben, aber sie können auch ernsthafte Zauber geschickt ausführen und sie sind sehr eigen und manchmal auch sehr laut. Und das fand ich dann so passend, vor allem mit diesem Dogwood, dass das ja eigentlich für Sirius wie aufs Auge geschmiert ist. Sagt man das so?
Eigentlich nicht.
Nein, aber ich sag es so. Ja, als Kern habe ich mir die Drachenherzphase überlegt, weil das ist auch eigentlich wieder Ausschlusskriterium, da die anderen nicht so wirklich passen. Und Zauberstäbe mit Drachenherzphase als Kern haben die Tendenz zur dunklen Magie. Und ich denke, das passt eigentlich ganz gut zu Sirius, weil er ja eigentlich auch von nichts zurückschreckt und auch durchaus dunkle Flüche und so ja auch benutzt.
Wir kennen Sirius Patronus, das ist ein Hund. Natürlich irgendwie hat alles mit Hund bei ihm zu tun.
Wobei, das wird ja in Büchern nie konkret gesagt. Also er benutzt nie einen gestaltlichen Patronus, eigentlich gar keinen Patronus. Das ist eigentlich, glaube ich, soweit ich das herausfinden konnte, nur eine Vermutung, dass wenn er einen gestaltlichen Patronus heraufbeschwören kann, dann ist es auf jeden Fall ein Hund. Aber ja, man ist sich eigentlich auch nicht so ganz einig, ob er das überhaupt beherrscht aufgrund seiner Vergangenheit und ja, ob er das auch mental schafft, weil es ist ja nicht jeder zu einem Patronus fähig. Das hat ja auch viel mit einer mentalen Stärke und man muss ja diese positiven Erinnerungen hervorrufen können und das kann ja natürlich auch für ihn durch seine Geschichte auch sehr schwer sein. Ne?
Das stimmt voll. Habe ich mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber es ergibt Sinn.
Also ich habe es auf jeden Fall nicht als offizielle Quelle irgendwo lesen können, dass es ganz sicher sein Patronus ist, sondern wie gesagt dann nur eine Vermutung.
Ich sage jetzt mal, es stimmt.
Okay, ich kann es mir, also wenn, dann ist es auf jeden Fall ein Hund. Was anderes kommt überhaupt nicht in Frage.
Wir kennen natürlich seinen Irrwicht nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es die Angst davor ist, wie seine Eltern zu werden. Und da habe ich mir überlegt, das ist natürlich wieder schwer, dass ein Irrwicht das darstellt. Wahrscheinlich eher die Mutter, weil die ein bisschen dominanter war, die ihn anerkennt.
Ja, stimmt. Ich habe mir noch überlegt, dass es auch Azkaban sein könnte.
Ja, das stimmt. Als Dementor?
Ja, Dementor weiß ich jetzt nicht, weil die an sich theoretisch ja an ihm nicht groß was anhaben können in seiner Hundegestalt, aber einfach dieses in Gefangenschaft sein im übertragenen Sinne, ne?
Genau. Aber seine Familie kennen wir. Der Vater ist Orion Black und über ihn wissen wir tatsächlich eigentlich fast gar nichts. Die Mutter ist Walburga Black und sie war wohl, wie ich gerade schon gesagt habe, ziemlich dominant zu Lebzeiten und sie beschimpft ja nach wie vor Sirius immer noch durch das Porträt, was im Eingang des Blackschen Hauses hängt. Und das, dadurch, dass das mit einem Dauerklebefluch belegt ist, geht das halt auch nicht ab und sie hängt einfach da.
Clever.
Ja. Und genau, dann hat er noch einen jüngeren Bruder, das ist Regulus, und drei Cousinen, Bellatrix, Andromeda und Narcissa.
Wie alle in der Familie Black sind auch Orion und Walburga dunkle Magier, wenn auch keine Todesser, aber sie vertreten eben die Tradition der Black-Familie und haben besonderes Augenmerk eben auf diese Reinblütigkeit. Und diese Tradition vertritt ja auch Regulus, aber Sirius tanzt da irgendwie immer so ein bisschen aus der Reihe. Und er ist ja schon früh ein Rebell und passt nicht so richtig zu seiner Familie, obwohl er der erstgeborene Sohn ist. Also ich stelle mir den immer wie so ein schwarzes Schaf vor. Andererseits habe ich mich aber auch gefragt, wie kam er denn drauf auf dieses andere Gedankengut? Weil er hat ja kein Vorbild, nach dem er sich richten könnte. Er kennt ja nur das, wie es in seiner Familie ist. Oder wurde er vielleicht auch erst so rebellisch, als er halt eben als Einziger aus der Familie nach Gryffindor kam und somit zum Außenseiter wurde und vorher hat er sich da nicht so richtig Gedanken zu gemacht. Also ich kann mir beides vorstellen, dass er auch vorher schon irgendwie so das schwarze Schaf war und nicht reingepasst hat. Aber andererseits, woher kommt das?
Naja, manche Leute haben ja so von Anfang an ein Gefühl, dass vielleicht auch einfach eine Art Charaktereigenschaft anecken zu wollen.
Oh, auf jeden Fall, ja.
Also ich denke, dass er durchaus wusste, dass es eine andere Seite gibt, als die, die seine Eltern ihm vorleben. Und wenn er, weiß ich nicht, so ein notorischer Provokateur war, dachte er sich vielleicht, naja gut, dann damit kann ich am meisten meine Eltern triggern. Und dann ist es einfach vielleicht wie, also so ins Fleisch und Blut übergegangen, dass er einfach dann das verkörpert hat, womit er eigentlich mal seine Eltern ärgern wollte.
Ja, genau, so ein bisschen dieses anders sein wollen.
Genau.
Ja.
Dass er nicht so richtig in die Familie Black passt. Und das war natürlich seinem Vater und auch seiner Mutter ein totales Dorn im Auge.
Wie stellst du dir denn so die Beziehung zwischen den Brüdern vor? Jetzt vor Hogwarts-Zeiten, meine ich.
Also ich könnte mir vorstellen, dass Regulus durchaus Lust hatte, vielleicht Zeit miteinander zu verbringen. Aber ich glaube, Sirius hat einfach gar keine Lust darauf.
Ja, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, weil man hört ja schon so daraus, als Sirius Harry erzählt von dem Tod seines Bruders oder auch, dass er halt eben Todesser war, höre ich da zumindest schon so eine gewisse Art von Frust oder ja, auch Trauer raus, dass er eben seinen Bruder ja verloren hat an Todesser in erster Linie. Und deswegen denke ich schon, dass die eine halbwegs gute Beziehung hatten. Und ich könnte es mir richtig gut vorstellen, dass Sirius wahrscheinlich immer nur so Flausen im Kopf hatte und Regulus damit zum Lachen gebracht hat, auch wenn der natürlich immer Angst hatte vor der Reaktion seiner Mutter vor allem. Aber Sirius hat halt auch so, könnte ich mir dann vorstellen, immer so ein bisschen die Strafen kassiert als älterer Bruder. Hat Regulus da vielleicht auch nicht immer so verpfiffen und ihn eher dann so in Schutz genommen vor dem strengeren Handeln der Eltern vielleicht. Und dass sich das dann alles eher in Hogwarts so sehr auseinandergelebt hat. Weil man muss sich ja vorstellen, als Sirius nach Hogwarts kam und er vielleicht diese Eigenschaft entwickelt hat, anders zu sein, da war Regulus ja noch sehr, sehr klein. Der hat sich da ja wahrscheinlich noch keine Gedanken zu gemacht, wo er im Leben steht. Also ich glaube nicht, dass das ein Konflikt zwischen den Brüdern war, sondern eher so zwischen den Eltern. Und nur weil deine Eltern deinen älteren Bruder irgendwie die Aktionen verurteilen, heißt es ja nicht, dass du als kleiner Bruder das dann auch so siehst.
Ich könnte mir vorstellen, dass Regulus wirklich häufig Zeit mit seinem großen Bruder verbringen wollte, weil ich glaube, Sirius war auch cool. Also und ich glaube, dass das schon bei kleinen Brüdern wirklich gut ankommt. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass die den Kontakt gar nicht so zugelassen haben.
Ja, die wollten nicht, dass Regulus ihn sich als Vorbild nimmt, ne?
Genau, und Regulus hat ja genau das Gegenteil gemacht und ist Todesser geworden, das sogar ziemlich jung, ist dann auch noch jung gestorben.
Andererseits denke ich mir immer, wenn du als Zweitgeborene, das kriege ich, also habe ich auch schon häufiger in Familien erlebt, dass die Zweitgeborenen, wenn die merken, der Erstgeborene kommt mit den Taten, die er macht, bei den Eltern nicht gut an und wird dafür immer nur bestraft oder immer nur beschimpft und ist halt einfach ein Außenseiter in der Familie, dann versuchst du es automatisch als Zweitgeborener, es den Eltern recht zu machen.
Ja, genau.
Und dass eben, ne, dass die eben nicht sich die Sorgen machen müssen, die sie vielleicht beim ersten Kind hatten. Und daher glaube ich, dass Regulus sich da eher seinen Eltern angepasst hat, aber nichtsdestotrotz, dass an seiner Beziehung zu Sirius nichts geändert hat. Für Sirius war das dann vielleicht irgendwann so ein, okay, der biedert sich an, ne, den Eltern und übernimmt halt auch deren Gedanken. Aber ich glaube, so als die Kinder waren, und ich rede jetzt wirklich so von, keine Ahnung,
4, 5, 6.
Ja, genau. Also lange Zeit bevor die auch noch nach Hogwarts gingen, da glaube ich schon, dass die sich eigentlich gut verstanden haben.
Ja, vielleicht war es auch so, weil ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch keine Eltern waren, die sich permanent mit ihren Kindern beschäftigt haben.
Nee.
Deshalb kann es schon sein. Ich weiß es nicht.
Ich meine, es ist ja oft so, dass die älteren Geschwister dann auch manchmal keinen Bock haben auf die Jüngeren. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass Sirius, wie du auch schon gesagt hast, sich so ein bisschen zu cool gefühlt hat, als dann immer mit seinem kleinen Bruder zu spielen. Aber wie gesagt, für so ein paar Streiche oder so waren die, glaube ich, beide immer zu haben.
Aber das Bild an sich finde ich ganz schön, wenn die beiden dann doch irgendwie Zeit zusammen hatten, die ein bisschen unbeschwert war, weil seit Sirius dann in Hogwarts war, konnten die ja nicht mehr einfach so.
Nee, da war es auf jeden Fall dann vorbei.
Traurig. Traurig ist auch, dass Sirius ja selbst nie geheiratet hat. Das heißt, er hat gar keine Kinder und keine Frau und nichts. Und J.K. hat mal gesagt, dass Sirius einfach zu beschäftigt gewesen ist.
Ja, mit sich selbst.
Ja, genau, mit sich selbst. Oder ein Rebell zu sein. Und so stirbt die Familie Black in direkter Form quasi aus.
Ich meine, klar, nach Azkaban war er dann irgendwie auch zu verbittert und irgendwie auch natürlich in seiner Position und in diesem Fluchtleben, was er gefühlt hat, natürlich auch sehr schwierig. Aber ich kann es mir auch bei ihm einfach nicht vorstellen mit Frau und Kind. Der ist halt irgendwie noch so in dieser Jugend hängen geblieben. Der ist ja eigentlich noch mit bis zu seinem Tod verhält er sich ja wie ein 17-Jähriger. Deswegen kann man sich das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass er da irgendwie diese Reife besitzt, eine Familie zu gründen. Ich finde, das passt auch einfach überhaupt nicht zu ihm in dieser Form, wie wir ihn kennen.
Ja, das stimmt.
Ja, aber dafür gibt es ja noch Creature, den Hauself.
Ja, klar.
Der gehört ja auch zur Familie.
Total gute Ersatz.
Ja, der hat natürlich nicht die beste Verbindung mit Sirius. Daher ist er ihm ja auch nicht sonderlich loyal gegenüber, weil Sirius ihn einfach auch sehr schlecht behandelt. Da kommen wir aber auch später nochmal zu. Deswegen fällt es Creature auch einfach leicht, ihn zu verraten.
Und wir wissen ja auch, dass Harry Sirius Patensohn ist. Das heißt, es ist ja auch irgendwie wie Familie. Und vor allem, weil am Ende, wenn die beiden sich dann mal so richtig treffen, sie ja auch niemanden anderes mehr haben. Und eine Gemeinsamkeit, die Harry und Sirius auf jeden Fall teilen, ist, dass sie aufgewachsen sind und immer mit jemand anders verglichen worden sind. Und so eint es die beiden irgendwie so ein bisschen. Das und stimmt. Beide rennen von zu Hause weg.
Ja, und natürlich auch, dass beide Hogwarts als ihr Zuhause lange Zeit sehen. Oder das wahrscheinlich auch mehr schätzen als ihr echtes Zuhause. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, und wie wir schon gesagt haben, anders als alle anderen aus seiner Familie landet Sirius in Gryffindor statt in Slytherin. Mhm. Genau, und hier auch denke ich mir wieder, der Hut hat die Entscheidung ja getroffen und da gibt es irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder er war halt vorher schon so anders, dass der Hut das direkt erkannt hat, oder es war unterbewusst in ihm, dass ihm dieser Schritt, den der Hut da für ihn getroffen hat, erst geholfen hat, sich von seiner Familie so ein bisschen zu lösen und das auch wirklich so auszuleben. Es kann ja sein, dass es auch in ihm nur geschlummert ist, der Hut es an den Tag gebracht hat, indem er ihn eben nach Gryffindor gesteckt hat, und dadurch ist er ja natürlich im Ansehen seiner Familie erst so richtig gesunken.
Ja, vielleicht war er vorher einfach nur provokant.
Mhm. Aber er hätte sich wahrscheinlich auch nicht träumen lassen, dass er in Gryffindor landet, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, es war für ihn genauso klar wie für alle anderen, dass er nach Slytherin kommt. Oder meinst du, der hat gedacht, nee, ich komme nicht nach Slytherin?
Vielleicht hat er es wie Harry gemacht.
Meinst du wirklich, dass er das so immens, weil ich finde, theoretisch passt er auch nach Slytherin, so kleiner, provokanter Typ.
Also ich habe diese Entscheidung, dass er nach Gryffindor gegangen ist, tatsächlich nie angezweifelt, weil er ja dadurch, dass er Voldemort derart sich in den Weg stellt, ich glaube, die haben sich aber nie so richtig Auge in Auge getroffen, ne? Sirius und Voldemort. Mhm. Aber ich meine, er war ein Widerstandskämpfer, das kann man so unterschreiben.
Ja, aber dann müsste Regulus auch nach Gryffindor kommen oder in ein anderes Haus. Also daran, das nur zu messen, passt ja irgendwie auch nicht. Es geht ja auch schon von den Eigenschaften. Und ich meine grundsätzlich, irgendwie, das, was zu Slytherin passt, so Ehrgeiz, gute Freunde finden, so also ein bisschen Gerissenheit, auch manchmal ein bisschen fies, das passt ja auch schon alles zu ihm. Also grundsätzlich ist es ja nicht so, dass man sagt, boah, Slytherin passt gar nicht.
Nö, das will ich auch gar nicht sagen. Ich habe nur versucht zu stützen, warum Gryffindor die Wahl war.
Ich kann das auch absolut verstehen und das ist ja auch ein wichtiger Schritt eben für ihn, aber ich könnte mir auch eben vorstellen, dass er das selber damit nicht so gerechnet hat. Weil es ist ja auch eine sehr provokante Handlung, die sich danach vollzieht. Und zwar klebt er dann ja aus Protest zu Hause alles mit so Permanentzaubern auch, diese Gryffindor-Banner an die Wand und so. Also einfach nur, um seine Eltern zu provozieren und denen nochmal unter die Nase zu reiben. Und ich glaube, das ist eher was, worauf er sich selber so stützt, weil es einfach passiert ist. Nicht, dass er sich das unbedingt gewünscht oder wirklich vorgestellt hat für seine Hogwarts-Zeit.
Vielleicht hat der Hut Sirius Leben einfach maßgeblich gestaltet.
Ich glaube schon, dass es so unterbewusst in ihm geschlummert hat, dass es aber einfach nur durch den Hut so öffentlich wurde.
Ja, das kann gut sein.
Genau. Ja, aber er hängt sich auch nicht nur Gryffindor-Banner an die Wand, sondern auch richtig abartig Muggelmädchen, so in Bikini und so. Wo ich mir auch so denke, ja, ganz toll. Und Motorräder, einfach nur um seine Eltern zu ärgern. Es ist, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, also das mit den Motorrädern kann ich nachvollziehen. Ganz ehrlich, er war jung.
Ja, aber das hat er ja, der könnte sich ja auch Zauberermädchen aufkleben, aber der macht das ja extra mit Muggelmädchen, einfach nur um seine Eltern zu ärgern. Ja, im Gegenzug zu seinen Eltern, von denen er sich immer weiter ja distanziert, knüpft er ja eine sehr enge Bindung mit seinen besten Freunden, von denen er ja auch noch ein Bild aufhängt in seinem Zimmer, die er ja auch in Gryffindor kennengelernt hat und lernt James Potter, Remus Lupin und Peter Pettigrew in Gryffindor kennen und die vier werden zu den Rumtreibern, nachdem sie nämlich herausfinden, dass Remus ein Werwolf ist.
Genau, und um ihn zu unterstützen, werden sie zu Animagi, was ich wirklich verrückt finde, weil ist das wirklich der erste Gedanke, den junge Zauberer haben, wenn sie...
Ja, ist das die einzige Möglichkeit, den Freund zu unterstützen?
Die Möglichkeit, die Dumbledore da gefunden hat, finde ich sehr logisch.
Ja, aber die wollten ihn irgendwie nicht alleine da lassen oder so. Ne?
Und James wird ein Hirsch, Sirius wird eben der Hund, hatten wir ja schon gesagt. Und Peter wird die Ratte, weil Werwölfe greifen keine anderen Tiere an, sondern eigentlich nur Menschen. Und so konnten sie quasi Zeit mit Remus verbringen, ohne verletzt zu werden und ihn so ein bisschen zu kontrollieren.
Genau.
An sich ist das Animagus werden überhaupt nicht einfach und irgendwie hatte ich gelesen, einer von 1000 Zauberern kann das überhaupt. Das ist schon ein krasser Zufall, dass es gleich 3 werden konnten.
Ja, vor allem in dem jungen Alter und ohne Hilfe.
Es dauert auf jeden Fall ewig, ein Animagus zu werden. Man braucht nicht nur sehr gute Fähigkeiten in Verwandlung und du brauchst noch wahnsinnig viel Know-how von Zaubertränken.
Mhm.
Und dann muss man so Alraunblätter kauen und dann muss man in dieser einen Nacht das und das machen und in der anderen. Also es ist wirklich super aufwendig. Man verwandelt sich dann aber nonverbal in das Tier. Das kann man sich ja nicht aussuchen, das hattest du ja vorhin schon gesagt. Das ist halt so mit dem Charakter abgestimmt. Wenn man sich verwandelt, verwandelt man auch gleichzeitig seine Kleidung und auch Schmuck und alles mit, wenn man das will. Außer den Zauberstab. Und da habe ich mich gefragt, du bist irgendwo, verwandelst dich, aus welchen Gründen auch immer. Und was machst du mit dem Zauberstab? Legst du ihn auf den Boden und kommst später wieder?
Ja, den musst du dann im Gemeinschaftsraum lassen oder so, ne?
Ja, na klar, aber du bist ja vielleicht nicht in Hogwarts, sondern du musst dich irgendwo anders verwandeln, aus welchen Gründen auch immer, ist ja jetzt egal.
Ja, stimmt.
Den kannst du ja nicht überall hinlegen und du kannst ja nicht irgendwie, naja, die können den halt in den Mund nehmen, was macht den Krebs, dass der Zauberstab länger als sein Körper lang ist?
Ja, stimmt. Die haben den einfach bei James ins Geweih gesteckt.
Ja, das stimmt. Da haben die so Löcher früher reingemacht. Und dann haben die den, ja, irgendwie muss es doch gehen.
Die haben den bestimmt auch Weihnachten geschmückt.
Ja. Boah, das fände ich ja voll schön.
Ja, ich glaube, dass es einfach ein bisschen problematisch ist. Vor allem denke ich jetzt auch an Rita Kimkorn. Wie macht die das denn immer ständig, sich verwandeln ohne ihren Zauberstab? Das macht ja eigentlich irgendwie gar keinen Sinn.
Also man kann sich ja nonverbal verwandeln. Du brauchst auch keinen Zauberstab dafür. Das heißt, du bist jetzt, keine Ahnung, zu Hause und du gehst los. Dann musst du ja deinen Zauberstab schon zu Hause lassen, weil du denkst, naja, ich könnte mich in 20
Minuten...
Auf
offener Straße oder
zwei,
so.
Genau, müsste ich mich jetzt verwandeln. Es könnte aber auch sein, dass in diesen 20 Minuten, bis du dich verwandeln würdest, dich jemand Avada Kedavrat. Ja. Ja, toll. Und dann, wo ist dein Protego?
Oder du landest doch irgendwo, wo du gar nicht geplant hattest zu landen. Und dann bist du da ohne Zauberstab.
Ja, genau.
Naja.
Eben.
Ja, irgendeinen Nachteil muss es geben, wenn man schon ein Animagus ist. Und dann ist es eben das Problem mit dem Zauberstabtransport.
Ich finde es auf jeden Fall schwierig. Und dann kann man gar nicht so spontan sich verwandeln, wie man sich das vorstellt.
Naja, aber Sirius Animagus schenkt ihm ja diesen Spitznamen Tatze. Und er hat ja auch, also als Mensch, ein bellendes Lachen, was ja auch schon sehr passend ist.
Und in Hundeform ist er beeindruckend groß und es wird so beschrieben, dass er bärengroß ist, also wirklich riesig. Und er hat schwarzes Fell, das ist ganz klar, er hat auch schwarze Haare und gelbe Augen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich sehr bedrohlich aussieht. Ich meine, Harry hat ja auch Angst vor ihm.
Ja, kein Wunder.
Genau, dass er ist ja auch so arrogant und so ein bisschen von oben herab.
Ja, so einer, der sich gerne präsentiert.
Der einzige Nachteil, wie ich finde, an seinem Animagus, dass er unendlich auffällig ist mit dieser Größe.
Ja, total.
Ich glaube, um mit Remus da durch die Gegend zu hüpfen und zu schauen, dass der keinen Unsinn anstellt unnötig und irgendwelche Leute abschlachtet, ist es total sinnvoll. Aber so für andere Erledigungen in Animagus-Form ist es total unpraktisch.
Ja, aber ich meine, du hast ja auch schon gesagt, das erfordert ja sehr viel starke Magie und Willenskraft, dass die überhaupt Animagi wurden. Und Sirius ist jetzt ja auch nicht als super guter Schüler herausgegangen aus Hogwarts. Aber es zeigt uns ja trotzdem, dass er durchaus ein sehr intelligenter und mächtiger Zauberer ist. Und auch hier auch vielleicht so ein bisschen ja zu cool ist, um gut in der Schule zu sein. Und dann eher einen auf lässig macht und ach, das ist mir alles egal und so, obwohl er eigentlich viel, viel mehr von sich zeigen könnte in der Schule.
Aber das passt ja total gut in diesen Verlauf seiner Kindheit.
Es ist ihm ja auch egal, weil er seiner Familie auch nichts beweisen will in der Hinsicht, ne? Genau, und wahrscheinlich auch eher damit auf Widerwillen stößt, wenn er keine guten Noten nach Hause bringt.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht haben, was ist in der Zukunft nach Hogwarts, was muss ich erreichen, damit ich da gute Voraussetzungen für mein Leben danach habe. Sirius hat wahrscheinlich überhaupt gar keine Pläne, schätze ich, in die Richtung. Deshalb war es ihm vielleicht auch echt egal. Und die haben ja auch wahrscheinlich viele Nächte durchgemacht. sodass da vielleicht auch gar nicht so die Zeit war, sich da so hinzusetzen.
Ja, eben, das meine ich ja. Der ist ja intelligent, obwohl er sich da nicht sonderlich groß bemüht hat in der Schule. Ne?
Ja.
Ja, wie du schon gesagt hast, die vier sind ja sehr oft unterwegs, nachts vor allem auf den Ländereien Hogwarts. Sie streuen da so herum, zusammen mit Remus als Werwolf eben, und so werden sie zu den Rumtreibern und erstellen auch die Karte der Rumtreiber. Mhm. Und auch hier, das ist ja auch ein sehr, sehr magisches Artefakt, unglaublich aufwendig erstellt und so. Also auch hier muss sehr, sehr viel starke Magie im Spiel gewesen sein.
Vor allem ist es ja auch bestimmt illegal, sowas einfach mal so zu erschaffen.
Auf jeden Fall, ja.
Die sind ja auch nicht registriert als Animagus. Ich meine, eigentlich hätten sie sich registrieren lassen müssen, haben sie nicht. Illegal. Dann machen sie diese Karte. Illegal. Also irgendwie finde ich, dass also diese Entscheidungen, die sie treffen, passen sehr gut zu Sirius, finde ich. Aber ich finde das so mega merkwürdig, dass James hat ja so ein ganz anderes Leben dann und so geradlinig. Dass alle, die sind ja doch irgendwie alle vier so unterschiedlich. Und irgendwie glaube ich aber, dass Sirius da so häufig den Ton angibt, dass die sich da einfach alle auch diesen Ideen, diese verrückten Ideen, einfach ihm folgen und vielleicht sogar auch blind folgen. McGonagall hat auf jeden Fall mal gesagt, dass sie die schlimmsten Draufgänger waren oder Troublemaker, sagt sie im Englischen, die sie je getroffen hat. Also ich glaube, die sind auch der McGonagall und allen Lehrern so auf den Keks gegangen.
Auf jeden Fall.
Ist auch schwierig, weil ja das auch alles nicht so nett war, was Sirius da gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die haben ja einen Ruf weg auf jeden Fall. James und Sirius gehören zu den beliebtesten Schülern in Hogwarts.
Aber nur, weil die gut aussehen.
Ja, und weil sie natürlich auch so tun, als wären sie geil. Und die Ausstrahlung alleine reicht da ja vielleicht schon. Aber die sind ja auch sehr große Mobber und Aufreißer. Sie brechen die Regeln. Und ich finde, Sirius ist einfach so damit beschäftigt, so ein Rebell zu sein, dass er ja nicht mal checkt, dass so viele Mädchen auf ihn stehen. Ja, der ignoriert das ja alles komplett. Also so ein Bad Boy, aber irgendwie so gewollt und bemüht cool, dass ich das eigentlich schon wieder total uncool finde. Aber sowas merkt man ja in jungen Jahren, ne? Nicht. Ich meine, früher fand ich Sirius auch cool. Und erst je älter ich wurde, desto mehr habe ich dann irgendwie auch gemerkt, dass er eigentlich nur so ein billiger Aufschneider ist und sein Verhalten so kindisch ist. Und auch, wie gesagt, auch noch später, als er ja schon längst aus Hogwarts raus ist, immer noch so auf diese jugendliche, coole Art, was einfach nicht mehr authentisch ist dann. Auch einfach diese Tatsache, wie sie da die anderen Schüler mobben. Und da geht es ja nicht nur um Severus Snape, sondern auch um andere Schüler, die da irgendwie fertig machen und verzaubern. Da gibt es zum Beispiel noch einen Jungen namens Bertram Aubrey, den haben die auch einfach aus Langeweile verzaubert. Also sind wahrscheinlich noch mehr Opfer dabei, die wir gar nicht kennen.
Den Schüler, den du gerade genannt hast, und ich finde, das kann man ruhig nochmal sagen, die haben seinen Kopf zweimal so groß, wie der Kopf normalerweise ist, anschwellen lassen. Und das aus Spaß.
Ja,
das ist doch nicht lustig.
Nein.
Selbst wenn Madame Pomfrey das einfach super schnell heilen kann, solche Vorfälle und solche lustigen Streiche, finde ich es einfach verantwortungslos und auch wirklich problematisch.
Einfach assi.
Warum sind da keine Konsequenzen von Hogwarts?
Ja doch, die bekommen halt so ein bisschen Nachsitzen oder so.
Ja,
das ist halt lächerlich. Ja, und vor allem Sirius erklärt, dass sie Snape ja auch nur geärgert haben, weil er so tief in den dunklen Künsten steckte und irgendwie merkwürdig war. Ja, aber ist das ein Grund dafür, jemanden so fertig zu machen? Was hat er denn Sirius getan? Gar nichts. James mochte Severus nicht, weil er auf Lily stand und James halt Lily selber haben wollte. Und da war dann Sirius wahrscheinlich eher so ein Mitläufer, der dem Gefallen dann nachgegangen ist, den einfach fertig zu machen, einfach nur James zuliebe.
Ja, ich glaube nicht mal, dass es James zuliebe war, sondern einfach als Vorwand.
Ja, eben, so ein Vorwand, einfach nur der provoziert gefühlt, keine Ahnung, gemerkt, ist vielleicht so ein bisschen so ein Opfertyp, den kann man gut ärgern. Einfach so total unreflektiert und wirklich einfach asozial.
Finde ich auch.
Und ich meine, Sirius sagt später sogar, er ist nicht stolz drauf auf sein Verhalten, aber er hat nie was gemacht, um sich zu verbessern. Er hat sich mit Sicherheit nie bei Snape entschuldigt oder Reue gezeigt. Und Sirius ist ja dann auch schuld, dass Snape fast gestorben wäre, indem er ihm dann den Streich spielt und ihn in die heulende Hütte lockt, wo Lupin sich verwandelt. Also er setzt dann ja auch noch Lupins Geheimnis aufs Spiel. Lupin hätte sich das ja nie verziehen, hätte er einem Mitschüler etwas angetan. Ja. Aber das ist Sirius dann egal. Und er macht das einfach nur, weil er das lustig findet. ja, einfach das aufs Spiel zu setzen. Das ist einfach so auch so rücksichtslos Lupin gegenüber.
Auch so richtig egoistisch. Es geht da ja auch wirklich total nur um Sirius, der da seinen Spaß haben will. Und das auf die Kosten seiner besten Freunde. Und
ja, der ist sich die Konsequenzen überhaupt nicht bewusst.
Ja, genau. Wenn James nicht da gewesen wäre und hätte Severus da gerettet, dann hätte ja echt einiges passieren können. Deshalb übel. Wirklich.
Ja, und ich meine, im Grunde lässt Sirius ja nur irgendwie seinen Frust, den er selber von zu Hause mit sich trägt, an Schwächeren aus. Und er nutzt die Macht, die er da hat, eben durch diese Popularität mit James aus, einfach nur, um sich selbst besser zu fühlen. Und ich finde das auch so krass, weil Harry das ja erfährt. Er sieht das ja am eigenen Leib und ändert aber nichts an seiner Wahrnehmung. Also er fragt dann Sirius danach und ist dann aber irgendwie auch damit zufrieden, dass Sirius zugibt, dass die irgendwie arrogante Mistgeherle oder sowas waren. Ja, na toll, wenn das für dich reicht, Harry, ja, dann freunde dich doch mit Draco an, weil der macht ja nichts anderes. Das ist doch keine Erklärung dafür, vor allem es dann auch nicht besser zu machen, wenn man erwachsen ist. Für den ändert sich überhaupt nichts. Sirius bleibt für ihn ein ganz toller Mensch. Ja,
genau.
Der kann da überhaupt nicht reflektiert über dieses Verhalten nachdenken. Klar, okay, die waren jugendlich, bla bla bla. Aber das ist ja kein normales Verhalten für Menschen in diesem Alter.
Nee.
Und er verurteilt Draco dafür ja auch. Ja, Draco ist auch so ein Bully und Harry erfährt das ja selber in der Position des Gemobbten. Ja, und verurteilt das bei Draco total hart. Aber bei Sirius, naja, die waren ja jung. Was ist denn das?
Weil sein Vater auch mit dabei war.
Ja, genau.
Vielleicht, wenn Sirius das alleine gemacht hätte, also ohne James, hätte er das vielleicht auch anders gesehen, aber dadurch, dass, ich glaube, dass Harry das auch cool fand, so zu wissen, sein Vater hatte so eine Gang und dann ist Sirius auch noch so cool jetzt und dann hat, in dem Moment hat Harry doch auch niemanden, also es klammert er sich da an jeden Strohhalm und dann ist ihm das vielleicht auch egal, aber ich finde genau das richtig, was du gesagt hast, Harry hätte da durchaus mal Farbe bekennen lassen können von Sirius, was das eigentlich soll, anstatt nur zu sagen, ach, wir waren jung und dumm.
Genau.
Ja, das reicht eben nicht. Naja, aber mit 16 Jahren flieht Sirius dann zu den Potters, weil er es zu Hause nicht mehr aushält oder er wird rausgeworfen. Wahrscheinlich ist das so für alle besser so. Und er war ja vorher schon viel bei den Potters und die haben ihn ja aufgenommen wie einen eigenen Sohn fast. Und ich glaube, ich wäre schon früher weg gewesen. Ich meine, anscheinend war Sirius ja schon so, dass er früh selbstständig sein musste.
Aber er wird von seinem Onkel ja noch unterstützt finanziell. Der dann ebenso wie Sirius selbst vom Familienstammbaum verbannt wird.
Und deshalb kann er sich dann auch eine eigene Wohnung leisten und steht auf eigenen Beinen.
Aber macht unseres Wissens nie irgendeine Ausbildung oder geht irgendeinem Beruf nach Hogwarts, sondern
braucht er doch nicht.
Nee, er schließt sich dann nach der Schule direkt dem Kampf gegen Voldemort an, was ja auch ein sehr besonderer Schritt ist, weil seine Familie ja eben Unterstützer sind. Beziehungsweise sein eigener Bruder ja sogar ein Todesser ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er auch ziemlich schnell dann Mitglied im Orden des Phönix war.
Ja.
1979 starben ja dann sein Vater und sein Bruder. Wieso sein Vater so früh starb, weiß man nicht so genau.
Kränklich vielleicht.
Regulus starb ja bei dem Versuch, den Horcrux von Voldemort zu vernichten, was Sirius ja allerdings nie erfährt.
Und ich finde das tragisch.
Ich auch. Es hätte viel, glaube ich, geändert.
Ich glaube auch. Es ist einfach, es macht mich traurig, aber es macht mich auch ein bisschen glücklich, dass Regulus so ist, wie er ist. Und dass sie ja dann doch unterm Strich sich viel ähnlicher waren.
Das stimmt.
Als beide zu ihren Lebzeiten wussten. Aber wir wissen ja, ich bin Regulus, Team Regulus.
Ja, aber es macht ja auch Sinn, weil im Gegensatz zu Harry oder Sirius oder so, ist er ja halt einfach auch wirklich ein Held. Und ein Held, der das nicht so offen preisträgt und das ständig in die Welt hinaus posaunt, sondern er ist, wie du halt gesagt hast, so ein stummer Held, der das aus Überzeugung macht und nicht um irgendeine Anerkennung zu erreichen.
Ja, also wenn Sirius in der Situation gewesen wäre, der hätte das aber mit Fahnen und Trompeten
auf jeden Fall
begleitet. Also das muss ich sagen. Er schenkt Harry doch diesen Besen, diesen Spielzeugbesen, mit dem er da so 20 Zentimeter über den Boden herfliegen kann, mit einem Jahr. Ja, sowas machen Onkels halt. Deshalb, ich glaube, er hätte vielleicht, wenn das alles ein bisschen normalere Wege genommen hätte, das Leben der Potters allgemein, dann hätte es vielleicht auch ein wirklich cooler Spaßonkel tatsächlich sein können.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, aber trotzdem muss ihn ja diese Herrschaft von Voldemort richtig paranoid werden lassen, weil er ja irgendwie keinem mehr vertraut, nicht mal seinen engsten Freunden. Vielleicht ja auch, könnte ich mir vorstellen, wegen dieser Vorurteile, die in seiner Familie herrschen, wirft er dann Lupin ja plötzlich vor, ein Spitzel zu sein, nur weil dieser ein Werwolf ist und hält ihm dann Informationen vor. Hält dann allerdings Peter Pettigrew für so ungefährlich, dass er ihm ausgerechnet vertraut, was er natürlich später auch bitter bereut. Aber er vertraut dann lieber dem Halb- oder Reinblut, das weiß man bei Peter ja nicht so genau, als halt dem Werwolf, obwohl er ja eigentlich mit Lupin viel enger ist als mit Peter.
Also ich fand die Idee, die Sirius dahinter hatte, schon klug.
Ja, aber er hat das ja absichtlich vor Dumbledore und Lupin geheim gehalten, sodass ja, das hat er sich natürlich selber ins Bein geschossen, weil natürlich daraufhin durch den Verrat alle dachten, er wäre der Schuldige. Aber ich finde die sozusagen, einer meiner Freunde könnte auch ein Spitzel sein, ich halte dem jetzt Informationen vor, finde ich schon fragwürdig, weil Lupin ja nie irgendwas angestellt hat, was man dem vorwerfen könnte.
Ja klar, aber das hat wieder ein bisschen was damit zu tun, dass Sirius so arrogant ist und glaubt, er könnte wieder alles besser als alle anderen und hätte die Situation viel besser unter Kontrolle und alle sollten lieber das machen, was er sagt. Und dann hat das Schicksal natürlich seinen Lauf genommen, aber diesen Schachzug, Peter auszuwählen für den Geheimniswahrer.
Ja klar, Sirius war schon sehr auffällig, da hat er schon recht.
Und er konnte es ja wirklich nicht ahnen, also das kann man ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen. Man kann ihm zum Vorwurf machen, Remus dafür büßen zu lassen quasi und ihm nicht alles zu erzählen.
Warum Remus anzweifeln, aber Peter nicht? Da musst du doch, wenn dann, allen Freunden gegenüber dieses Misstrauen haben.
Und das ist halt dann mal tatsächlich eine Konsequenz, die er bitterböse zu spüren bekommt. Normalerweise haben seine komischen Ideen und seine Streiche und so ja nicht so scharfe Konsequenzen hinter sich hergezogen, aber diesmal eben schon nicht. Das würde ich sagen, ist Sirius' größter Fehler.
Auf jeden Fall.
Und sich Dumbledore nicht anzuvertrauen, richtig, weiß ich nicht, das war dumm. Auch maßlos selbstüberschätzend. Insofern habe ich ja gerade versucht, Sirius' Entscheidung, Peter als Geheimniswahrer auszuerkoren, habe ich gerade gestützt, aber im Gegensatz habe ich mir noch überlegt, ist es vielleicht gerade die dumme Wahl gewesen, weil Peter wird ja schon früher gezeigt haben, dass er das schwächste Glied dieser Gruppe ist und vielleicht hätte er doch sich selbst weiter auswählen lassen sollen, weil er ja sich hätte ermorden lassen.
Genau, und das ist ja auch so, er will in der Nacht, wo James und Lily sterben, will er eigentlich Peter Pettigrew besuchen, findet ihn aber nicht bei sich zu Hause und direkt der erste Gedanke, den Sirius hat, ist, oh Gott, was ist mit James und Lily? Also da muss ja auch schon das Misstrauen so groß gegenüber Peter sein, dass er denkt, okay, er hat irgendwie Mist gebaut und nicht, vielleicht ist er gerade einkaufen oder so. Da ist ja schon direkt der erste Gedanke, dass da irgendwas nicht stimmt und ja. Auch das Verhalten, was Peter zeigt, das kann ja nicht von irgendwo herkommen. Ich meine, das ist so ein hinterhältiges Überlisten, wie er da Sirius irgendwie auf offener Straße angreift und ihn so hintergeht, indem er behauptet, vor Zeugen, Sirius sei derjenige, der die Potters verraten hat. Und dann lässt er da die Straße explodieren, tötet diese Muggel und lässt es dann aussehen, als sei er Sirius gewesen, faked seinen eigenen Tod, schneidet sich den Finger ab. Ich meine, das sind alles so Dinge, die deinen Charakter ja ausmachen. Das muss er ja vorher auch schon mal irgendwo gezeigt haben.
Genau, und dann denke ich mir, dann wäre Sirius auf jeden Fall immer die bessere Wahl gewesen, weil ich meine, ich gehe davon aus, dass Sirius so loyal Lily und James gegenüber gewesen wäre, dass er sich einfach hätte umbringen lassen und hätte niemals was gesagt. Alle glauben, Sirius war der Muggelmörder und Verräter und so geht er ohne richtigen Prozess direkt nach Azkaban. Und das ganze Urteil wird lebenslänglich gefällt.
Ja, und das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, weil ich meine, der hat nicht mal ein dunkles Mal. Das kann man doch überprüfen.
Aber das ist wieder so dieses Ministeriumsding. Die sind froh, dass die irgendwas machen konnten und dass sie sagen konnten, wir haben ihn. Weil ganz ehrlich, nur weil du einen Finger findest, heißt es nicht, dass der Rest des Körpers zerfetzt, atomisiert
ist. Ja, die hören sich ja nicht mal seriousweise der Geschichte an. Also es interessiert die auch einfach offenbar überhaupt nicht.
Ja, eben. Deshalb ist es wieder typisch Ministerium. Ich meine, wir haben Fudge damals vorgeworfen, dass er komisch handelt. Aber vielleicht ist das so ein Ministeriumsding.
Ja, allerdings hilft es ihm ja schon, dieser Gedanke, sich an Peter irgendwann rächen zu können oder zu wollen, hilft ihm sehr, fokussiert zu bleiben und halt eben dieses Wissen seiner Unschuld. Deswegen hat er einfach immer noch klare Gedanken und ist halt weiterhin sehr willensstark. Und die Dementoren nehmen ja nur menschliche Emotionen wahr und deswegen hat er eben auch ganz gute Chancen, dass er sich als Hund verwandeln kann, weil ihm deswegen die Dementoren nicht so viel anhaben können.
Ich finde das aber unlogisch, dass er da als Hund einfach sein kann und das niemandem auffällt.
Eigentlich müsste automatisch so ein Sicherheitsschutz in Azkaban gelten, dass man sich irgendwie nicht verwandeln kann. Also als Animagus, weil es kann ja immer mal jemand sein, wenn irgendjemand verhaftet wird, dass der Animagus ist oder nicht, ob der jetzt registriert ist oder nicht, ist ja egal. Aber die Chance, dass du dich verwandeln kannst, die dürfte es eigentlich gar nicht geben in einem Gefängnis.
Das finde ich auch und dass es halt niemandem auffällt. Weil ich meine, wenn der mal als Hund einschläft und ich meine, wir wissen ja jetzt, dass Fatsch durchaus mal durch Azkaban schlendert und er wird ja wahrscheinlich nicht der Einzige sein.
Ja, andererseits, wenn so eine Bellatrix Lestrange dann da ruft, da ist ein Hund, würdest du es ernst nehmen?
Ja, natürlich nicht.
Ja, aber du hast schon recht, eigentlich, dass es unerkannt bleibt, ist schon sehr unrealistisch.
Weil Hagrid ist auch in Azkaban, bevor Sirius ausbricht und Hagrid hätte das bestimmt total toll gefunden, Sirius als Hund das vorzufinden.
Stimmt. Ja.
Aber ich weiß nicht, also
die begegnen sich da vielleicht ja auch nicht so unbedingt, ne?
Ja, genau. Also,
weiß man
aber ich finde es halt merkwürdig, dass sich da einfach jemand verwandeln kann. Das bleibt komplett unentdeckt. Ja, und
das ist schon so eine sehr leichte Lösung auf jeden Fall.
Aber es ist gut für Sirius, weil so bleibt er bei Verstand. Wir haben ja schon in der Fudge-Folge gesagt, dass Fudge fand, dass Sirius relativ normal wirkte im Gegensatz zu anderen Insassen. Und das kann man nur darauf zurückführen, dass er als Animagus einfach besser mit dieser ganzen Situation umgehen konnte.
Ja, und dann denke ich mir auch wieder so typisch Angeber. Warum muss er denn jetzt Frau Fatsch unbedingt zeigen, wie toll er bei Gewissen ist? Das kann man doch auch irgendwie ein bisschen geheim halten, ja? Aber nee, da muss er mal wieder den Macker machen und sich so ein bisschen aufplustern und dem zeigen, hier, deine Dementoren, die können mir gar nichts anhaben, hahaha. So, gut, kann man machen.
Sein Ego.
Ist aber auch ein ganz schön großes Ego, du. Aber naja, dadurch diese Methode kommt er ja an den Tagespropheten und erfährt halt eben dadurch, dass ja tatsächlich Peter noch am Leben ist und sich aus Furcht vor den anderen Todessern als Ratte versteckt hält in einer Zaubererfamilie.
Und dann hat er auf der Seite im Tagespropheten, wo Familie Weasley in ihren Ägyptenurlaub abgebildet ist, inklusive Krätze, herausgefunden, dass das Peter Pettigrew ist.
Da fehlt die eine Kralle.
Ja. Ja, weil das bei Ratten ja niemals vorkommt, dass sie sich das mal irgendwo
einklemmen. Ja, ich meine, der ist ein Rattenprofi.
Oder wegbeißen.
Der hat schon Peter so oft gesehen, der erkennt den im Schlaf. Du.
Klar.
Ist alles ein bisschen komisch.
Also so wusste er jedenfalls, dass Peter noch lebt und dann war natürlich der Wille da, sich zu rächen und auch die Potters zu rächen. Und irgendwie schafft das dann ja auch in Animagus-Gestalt aus Azkaban auszubrechen.
Genau, der ist so abgemergelt, dass er sich als Hund durch die Stäbe zwängen kann. Und dann schwimmt der da durch die ganze Nordsee, ist das, glaube ich, ja, um dann irgendwie an Land zu kommen und in Freiheit zu sein. Okay, er hat auch nicht mal einen Zauberstab, ja. Und das Erste, was er macht, ist, sich erstmal seinen Paten anzuschauen. Er schreckt den armen Jungen da zu Tode. Wieso lässt er sich denn überhaupt sehen? Weißt du, wenn er schon so weit gekommen ist, kann er doch Harry auch irgendwie eine Botschaft hinterlassen. Er schickt ihm ja auch später noch den Feuerblitz. Also dann kommt man doch auch irgendwie an andere Methoden, als er dieses Kind auf der Straße irgendwie anzugreifen quasi. Ja, vor allem, weil sein Ausbruch ja auch eine komplette Panikwelle hervorruft. Das muss er sich ja irgendwie auch mal vor Augen führen. Und die ganze Welt, sogar die Muggel, suchen ihn.
Aber wir wissen ja doch, wie Sirius ist. Also finde ich das jetzt nicht so überraschend, dass er das getan hat.
Ja, er versteckt sich dann ja auch in Hogsmeade, weil er ja sich denken kann, dass Krätze bald nach Hogwarts kommt. Und im verbotenen Wald trifft er dann auf Krummbein und die beiden freunden sich an.
Ich liebe das. Und an sich hat Sirius ja sowieso ein Händchen für Tierwesen, weil er ja auch sich mit Seidenschnabel irgendwie anfreundet.
Das stimmt.
Und der kümmert sich ja auch bis zu seinem Tod um Seidenschnabel.
Das stimmt.
Das finde ich wirklich wunderschön.
Ja, auf den Auftrag von Sirius hin versucht Krummbein ja auch Krätze dann immer die ganze Zeit zu fangen. Allerdings gelingt ihm das nicht so richtig und deswegen hat Sirius einen neuen Plan und versucht verzweifelt in Hogwarts einzubrechen. Zerstört dabei mal eben das Porträt der fetten Dame, auch sehr charmant von ihm.
Mhm.
Und erst als Krummbein ihm dann die Passwörter von Neville stiehlt, kann er in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum eindringen und versucht Peter zu töten. Zerreißt dabei dann mal eben Rons Bettvorhang. Ich meine, darauf legt er es doch auch irgendwie ein bisschen an. So ein bisschen Angst und Schrecken nochmal nebenbei zu verbreiten, oder?
Nein.
Da habe ich manchmal das Gefühl, der ist so temperamentvoll und ungehalten, der ist wirklich seine Mutter. Du kannst dich doch nicht mit einem Messer vor einen Jungen stellen, nur weil du eine dumme Ratte umbringen willst. Ich meine, was ist denn das? Dann soll er doch lieber irgendwie sich einen Zauberstab klauen lassen von Krummbein und mal eben Akio Ratte sagen, ja? Das ist ein bisschen eine nettere Variante, als irgendwie so einen Jungen zu erschrecken mit einem Messer.
Denkst du, es wäre schlau gewesen, sich einen Zauberstab von Krummbein klauen zu lassen, um dann in Dumbledores Schlafgemächer einzubrechen und die Ratte vor Dumbledores Augen zurück zu verwandeln?
Das wäre schlauer gewesen, glaube ich.
Also das, was ich am meisten bei Sirius Flucht nicht verstehen kann, ist, dass der sich nicht so richtig Verbündete sucht. Also er macht da alles auf eigene Faust, anstatt
ja.
seinen Möglichkeiten, die er hat, auszuschöpfen. Also er hat ja einen Namen in der Zaubererwelt. Und das ist nicht immer gleich bleibt mit Massenmörder, ja. Weil ich denke, Dumbledore durchaus differenzierter auf Dinge blicken kann. Und dann weiß ich nicht, warum er da wieder so dumm und egoistisch ist, nur seinen eigenen Frust abbauen zu wollen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, weil er sich rächen will.
Es macht vor allem, Amber, es macht keinen Sinn. Warum solltest du Peter Pettigrew umbringen? Weil dein Name wird dadurch nicht reingewaschen.
Nee, eben.
Das ist die dümmste Idee, die er haben kann, ist den einzigen Zeugen, den er hat, umzubringen.
Dann ist halt die Frage, ob er Kretze unbedingt umbringen will, weil er sich rächen will, oder will er ihn umbringen, weil er quasi den Fehler, den er gemacht hat, mit Peter sterben lassen will. Weil wenn Peter tot ist, naja, dann ist vielleicht auch die Schmach von ihm, dass er sich falsch entschieden hat, damals ein bisschen geringer.
Kann sein, aber ich glaube, es geht ihm in erster Linie immer um diese Rache. Das ist ja auch dieser Gedanke, den er in Azkaban immer hat, der ihn halt weiterleben lässt. Und einfach blind vor Wut und einfach, weil er so temperamentvoll ist, will er einfach diese Ratte umbringen, nimmt sich dabei aber selber die Chance, sich zu erklären. Und ich meine, er kann später damit leben, dass er den Fehler gemacht hat.
Naja, muss er ja auch.
Eben, deswegen würde er das in dieser Situation auch. Aber es kommt ihm ja überhaupt nicht der Gedanke, das Geheimnis von Peter aufzudecken und somit zu beweisen, er selber ist der Unschuldige und Peter hat das alles getan. Weil das, was Peter getan hat, ist ja dann doch noch mal schlimmer als das, diesen Fehler, den Sirius sich erlaubt hat, von dem er ja nicht ahnen konnte, dass es so passiert.
Das stimmt wohl.
Naja, aber es gelingt ihm ja dann auch irgendwann, Ron und Kretze dann zu fangen. Und ja, der arme Ron, total traumatisiert mal wieder. Sirius total rücksichtslos und ungehalten. Lupin regelt das ja dann Gott sei Dank irgendwie in der heulenden Hütte. Und ja, er wird dann vom Trio gestellt und ausgefragt. Und Sirius kann dann aber seine Unschuld Gott sei Dank beweisen und Kretzes wahre Gestalt hervorbringen. Und auch hier wollen Sirius und Remus Peter sofort wieder umbringen. Grandiose Idee meiner Meinung nach. Aber Harry verschont Peter dann ja und will ihn lieber zu den Dementoren bringen, als dass die Freunde seines Vaters zu Mördern werden. Ja, und absurder Gedanke mal wieder. Vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen zu spießig einfach. Sirius, abgemergelt, ohne Zauberstab, in einem Haus voller dunkler Magie, einem unloyalen Hauselfen und eigentlich keinerlei Besitz, fragt Harry, ob er bei ihm einziehen will. Ist das wirklich in dem Moment schon eine so gute Idee? Der sollte doch lieber erstmal sein Leben auf die Reihe kriegen.
Also ich erkläre mir das einzig und allein damit, dass er weiß, dass Harry alleine ist und dass er der Sohn von Lily und James ist, den er besser kennenlernen möchte. Und Harry sagt natürlich sofort ja. Der muss sonst zu den Dursleys.
Ja, natürlich sagt Harry ja, aber Sirius sagt auch, ich kann verstehen, wenn du lieber bei deinem Onkel und deiner Tante bleiben willst. Der weiß nicht, dass Harry es so schlecht geht.
Natürlich nicht. Ja, aber dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass Sirius auch einfach keinen Bock mehr hat, alleine zu sein.
Ja klar, aber das ist auch wieder so ein Ego-Gedanke. Ja, natürlich, der denkt überhaupt nicht daran, was ist das für eine Umgebung vielleicht erstmal für so einen 13-, 14-Jährigen. Kann ich überhaupt für den sorgen? Also diese Gedanken macht er sich ja wieder überhaupt nicht, ne? Er hat trotzdem einen gewissen Ruf, der jetzt nicht von heute auf morgen nur verschwindet, nur weil man eben einen wahren Mörder gefunden hat.
Redest du jetzt davon, dass du erwartest, dass Sirius verantwortungsvolle Entscheidungen trifft?
Kann man ja wohl mal vorschlagen.
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass JK vielleicht auch nur herausarbeiten wollte, dass die beiden sich jetzt gefunden haben.
Ja,
und
das stimmt.
Einfach, dass sie jetzt beide theoretisch, wenn nichts dazwischen käme, nicht alleine sein müssen.
Aber es kommt ja einiges dazwischen. diese Option besteht ja dann sowieso nicht mehr, weil Peter kann fliehen und Remus verwandelt sich. Und ja, dadurch ist natürlich der Zeuge auch schon wieder hinfort. Auch hier habe ich mich gefragt, gibt es einfach keinen Zauberspruch, der Menschen daran hindert, die Gestalt zu wechseln? Ich meine, bei Sirius in Azkaban wusste man das nicht. Aber hier weiß jeder, dass Peter ein Animagus ist, der leicht fliehen kann. Also da hätte man irgendwie auch mal vorher eine Vorkehrung treffen können.
Zumal man dazu sagen muss, dass Kretze ja durchaus ein Wesen ist, das man gut einfangen kann. Hermine kann doch so schlaue Sachen, die kann ja nicht eine Ratte in ein Glas machen.
Mal eben so ein Käfig herzaubern, irgendwas.
Da lassen alle alles geschehen.
Ja, das ist wirklich so.
Ich meine, sie baden es dann ja so zum Teil selber wieder aus. Sirius wird dann ja gefasst quasi, nachdem er so ganz knapp dem Dementorenkuss entgangen ist.
Genau. Er flieht erstmal aus Europa. Und die ersten Vögel, die er Harry mit Nachrichten schickt, kommen ja aus so tropischen Gegenden.
Ja,
und das finde ich, kann man sich auch irgendwie gar nicht vorstellen, dass der irgendwie so ein blasser Sirius irgendwo in der Karibik chillt. Das passt irgendwie so überhaupt nicht. Und ich glaube auch, da fühlt er sich nicht so richtig wohl, weil er ja recht schnell wieder zurückkommt. Und ich meine, klar, du hast eben schon gesagt, die haben sich ja irgendwo auch gefunden, so zwei Aussätzige ohne Familie und so. Und die große Verbindung, die sie haben, ist halt einfach James. Aber wieso ist Sirius eigentlich so ein großer Vertrauenspunkt für Harry? Wieso verlässt er sich eigentlich immer auf etwas, was jemand sagt, der irgendwie die letzten 13 Jahre verpasst hat? Die einzigen Erfahrungen, die er gesammelt hat, waren mit Dementoren. Wo kann der denn Harry jetzt schon wirklich einen wichtigen Tipp geben? Und Harry kommt mit jedem Wehwehchen dann direkt bei Sirius an.
Weil Sirius in den Augen anderer Leute sehr cool ist. Und wir wissen, dass Sirius auch von unseren Hörern relativ viele Befürworter und Fans hat.
Das stimmt. Ich mache mich nicht beliebt, ich weiß.
Ja, das ist nicht so schlimm, das ist okay. Aber ich meine, das heißt ja, Sirius kommt nicht nur in den Augen von Harry, sondern eben auch von anderen an. Also seine Art, weil, naja, irgendwie ist es ja schon so, dass er beschützerisch ist.
Weil kaum sagt Harry irgendwie, meine Narbe tut weh, ist Sirius sofort schon wieder in Großbritannien und ist dann auch direkt wieder in Hogsmeade, weil Harry dann am Trimagischen Turnier mitmachen muss. Aber was bringt es denn Harry? Weißt du, er schafft es, Harry ja nicht mal beim Rätsel zu helfen, wie er am Drachen vorbeikommt. Er lockt Harry dann mit Karkaroff auf eine völlig falsche Fährte, ja. Dann kommentiert er ständig Crouchs Verhalten und das finde ich so schlimm, diesen Spruch, den er da bringt. Hier, wenn du wissen willst, wie jemand wirklich ist, schau, wie er seine Untergebenen behandelt und nicht seine Gleichgesetzten. Damit will er zeigen, Crouch behandelt seine Untergebenen eben schlecht, deswegen ist er ein schlechter Mensch. Ja, aber wie behandelt er denn Creature? Das macht ihn doch dann noch zu einem viel schlimmeren Menschen, weil Crouch behandelt seine Elfe ja wenigstens halbwegs okay im Vergleich, so wie Sirius Creature behandelt. Also, das sind immer so Sprüche, wo ich mir denke, die hast du dir jetzt ja ganz toll ausgedacht, ja, aber dann lebt doch auch danach.
Ich versuche gerade, Sirius irgendwie zu verteidigen, aber es ist jetzt unter diesen Gesichtspunkten jetzt sehr schwierig, muss ich sagen.
Ich meine, er mag eine große Bezugsperson sein für Harry, weil er einfach ein bekannter Mensch ist von seinem Vater und so. Das mag ich alles verstehen, aber im Grunde ist Sirius total unvernünftig und überhaupt kein gutes Vorbild für Harry. Er sagt ihm ja immer, ja, du musst dies und das tun und er darf im Dunkeln nicht das Schloss verlassen, bla bla bla. Aber er selber macht es ja nicht besser. Und wie soll man ihn denn dann ernst nehmen?
Naja, aber dass er Harry Tipps gibt, wie Harry sich besser sichern kann, das ist ja Fürsorge.
Na, das sind keine Tipps, das sind Vorwürfe, warum er sich damit krumm im Wald trifft und so.
Ja, aber um noch mal kurz dazu zu sagen, dass er sich anders verhält und sein Leben eher riskiert, als er wollen würde, dass Harry sein Leben riskiert. Also den Gedankengang kann ich durchaus verstehen. So handeln ja auch
Eltern. Ja,
aber
es geht ja auch darum, was er zu Schulzeiten gemacht hat. Er ist dann mit einem Werwolf durch die Ländereien spaziert, mitten in der Nacht.
Ja, weil die Situation vielleicht gerade schwierig ist, aber später zum Beispiel, da ja, greife ich jetzt ein bisschen vor, aber um diesen Punkt zu Ende zu bringen, aber später, wenn Umbridge Hogwarts terrorisiert, da fordert er ja auch Harry dazu auf, noch mehr zu sabotieren und noch mehr Umbridge da zu nerven quasi und das auch nur eigentlich zu seiner eigenen Belustigung. Also und da ist die Situation ja ein bisschen, also weniger verschärft für Harry, dass sein Leben auf dem Spiel steht.
Er macht das zu seiner Belustigung, ja, weil er und James das ja auch so gemacht hätten.
Ja, genau.
Ja, aber man sieht ja, wohin euch das gebracht hat. Also eigentlich ist es überhaupt gar kein guter Tipp. Und vielleicht hätte er dann eher für Lily mal einen Rat sprechen sollen, weil sie ist ja auch diejenige, die ihr Leben da geopfert hat für Harry. Und das ist auch so eine Situation, dass nur Hermine dann irgendwie immer checkt, dass Sirius gar nicht so perfekt ist, wie Harry und Ron sich das immer so einbilden.
Das stimmt.
Weil sie findet genau dieses Verhalten ja komplett falsch. Sie sagt dann so, ja, er ist halt dann in der Hinsicht überhaupt nur egoistisch, weil Harry das Leben leben soll, was er halt gerade nicht leben kann.
Ja, genau.
Sie äußert dann sogar, dass er ja auch fast hofft, dass Harry von der Schule fliegt, damit er nun nicht mehr alleine ist.
Ja, das stimmt.
Und auch dieses Verhalten Creature gegenüber, auch das erkennt Hermine ja als Einzige als falsch an. Und egal, was Sirius macht, es wird nie von Harry angezweifelt. Und da auch jetzt nochmal, um zum vierten Band zurückzukommen, Harry vertraut Sirius dann ja auch alles an. Und das macht Sirius alles zunichte. Er sagt ihm ja zum Beispiel auch, dass er Crouch bei Snape im Büro gesehen hat oder da in dem Vorratskammerchen. Und Sirius sagt dann sowas wie, ja, das lenkt dich jetzt nur von der Aufgabe ab, kümmere dich da nicht drum. Ja, aber in Wahrheit war das ja Moody bzw. Crouch Junior und das hätte man ja schon mal im Blick behalten können. Und irgendwie die Dinge, die Harry dann wirklich beschäftigen in der Hinsicht, nimmt Sirius dann dahingehend ja auch überhaupt nicht ernst.
Es ist so schwierig. Du hast so viele Punkte gerade, mit denen ich, wo ich nichts gegen sagen kann. Und auch nichts für.
Ich finde, Sirius ist halt in der Hinsicht ein sehr, sehr schwieriger Charakter, weil ganz, ganz viele finden ihn ganz, ganz toll und vergessen aber dabei, dass er eigentlich nicht perfekt ist. Nur weil er so tut, als wäre er perfekt und Harry das so sieht, heißt es ja nicht, dass er so ist. Das ist so das Einzige, was mich bei Sirius immer so beschäftigt.
Ja, nee, das verstehe ich schon und ich will dir auch gar nicht widersprechen, weil das wäre ja Quatsch. Mhm. Also was ich zu Sirius' Verteidigung da sagen kann, ist einfach, ich meine, Sirius ist halt, ich meine, der ist auch von Azkaban geschunden.
Auf jeden Fall.
Harry ist halt in love und ist einfach froh, dass er jemanden hat, außer die Dursleys. Und das Sirius, ich will ihm auch nicht vorwerfen, er ist weder sein Elternteil, noch ist er in irgendeiner Form mit ihm verwandt. Und also da müsste dann vielleicht mal wirklich jemand, der Harry auch nahesteht, also so ein Dumbledore oder auch...
Oder ein Lupin.
Ja, oder auch so ein Arthur Weasley, ja, dass der dann quasi da einschreiten würde. Aber es macht ja auch keiner. Also im Prinzip lassen alle...
Nur Molly. Molly ist die Einzige, die sich dann immer mit Sirius anlegt. Und die wirkt dann immer so dargestellt als die Spielverderberin. Oder halt so eine Übermutter.
Ja, das stimmt. Also es hätte mal jemand ein bisschen vehementer machen müssen. Aber es hat keiner. Ja, also Sirius hat man einfach machen lassen. Es wurden ja eigentlich im Prinzip immer nur Sirius Ideen und Vorschläge und Anweisungen angezweifelt. Aber nicht so allgemein dieses Konstrukt, dass Harry und Sirius, diese Dynamik, die sich da aufgebaut hat. Und
ja, oder auch so eine Art Abhängigkeit. Weil Harry ist, also der einzige Vertraute, den Harry da hat oder den er mit ins Boot zieht, ist nicht zum Beispiel Dumbledore, sondern nur Sirius. Und Sirius ist dann hingegen derjenige, der Harry zu Aktionen verleitet, die nicht unbedingt klug sind.
Ja, genau.
Also Sirius könnte ja dann auch sagen, Harry wendet sich immer an mich, Dumbi, aber Harry hat mir das und das gesagt und er hat die und die Schmerzen und ihm ist das und das widerfahren. Das macht er ja auch nicht.
Ja, und ich glaube, dass viele Dinge auch einfach gut gemeint sind.
Nee, er meint das nie böse. Genau. Er will Harry natürlich auch helfen, klar.
Ich kann verstehen, wenn er da nicht jede Entscheidung perfekt trifft.
Sowieso. Wie gesagt, ihm fehlt da ja auch vielleicht viel an Lebenserfahrung noch.
Ja.
Und ich meine, er ist Teil des Ordens, aber er kann ja auch irgendwie kaum was ausrichten, weil er ja eben auf der Flucht ist und nicht wirklich das Haus verlassen kann. Und da habe ich auch absolutes Verständnis, das ist total frustrierend und ich kann das total verstehen, dass ihn das total mitnimmt. Er wird ja da echt auch depressiv und lässt sich total gehen, er trinkt dann irgendwie zu viel und achtet überhaupt nicht mehr auf sich und da habe ich auch ein totales Mitleid mit ihm, weil das ist ein super frustriertes Leben. Er hat quasi Azkaban hinter sich gebracht, aber ist trotzdem noch in Gefangenschaft, aber mit diesen Aktionen, die er da immer vorhat oder die er irgendwie sich gut reden will, ist ja auch keinem geholfen. Da will er ja zum Beispiel mit Harry unbedingt reden und wird aber dann im Flohpulverfeuer fast von Umbridge erwischt. Das ist alles so unüberlegt. Und ich finde es auch total anstrengend im fünften Teil. Er behandelt Harry dann immer wie so ein Freund, als wäre er so ein Kumpel, wie so ein James-Ersatz. Und klar, ich kann es verstehen, weil er möchte keine Vaterfigur sein, weil er James ja auch nicht ersetzen kann als ein Vater. Aber er muss doch irgendwo eine erwachsene Vorbildsfunktion für Harry einnehmen und nicht irgendwie immer nur so der Kumpel sein, der ihm irgendwelche Flausen ins Ohr setzt. Wie du halt gesagt hast, wie so ein Lupin oder so ein Mr. Weasley.
Ja, das sehe ich auch so.
Und das schafft er nicht.
Aber warum hat niemand diese Freundschaft oder diese Verbindung, die Harry und Sirius da pflegen, halt überprüft? Ich meine, wenn der auch trinkt und wenn der eh durch ist, ich meine, dann ist der ja super instabil. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, wenn man Sirius einfach dafür benutzt hätte, mit Harry anders sich auszutauschen. Ich meine, man hätte Harry damit einweihen können, also dass Sirius einfach nur ein Sprachrohr ist. Also im Prinzip hat keiner diese Verbindung positiv ausgenutzt.
Ja, die haben alle so ein bisschen geschlafen, ne? Ja, ich meine, auch Snape merkt das ja öfter an, dass er ja eigentlich mehr oder weniger so nichtsnutzig ist und provoziert natürlich auch Sirius da enorm. Aber ich finde auch dieses Verhalten gegenüber Snape ist dermaßen kindisch. Sirius zeigt überhaupt gar keine Reue. Im Gegenteil, der verhält sich noch genau wie früher und beleidigt und ist auf so einem ganz unteren Niveau irgendwie. Ich meine, Lupin schafft es ja auch, ein mehr oder weniger normales Verhältnis zu Snape aufzubauen. Das muss ja nicht freundschaftlich sein. Aber das, was Sirius da sich leistet, ist einfach nur so ein peinliches Gehabe. Und dann sagt er zu Harry sowas wie, ja, wenn Snape dich da schlecht behandelt beim Okklumentik-Kurs, dann sag Bescheid. Ja, was für ein Mackerspruch ist das denn? Was will er denn machen? Böse bellen oder was?
Du bist wirklich gemein. Aber muss man kurz dazu sagen, Sirius fehlen aber auch mehr als ein Jahrzehnt an Lebensinhalt, ne? Ich meine, dass der jetzt nicht von heute auf morgen,
ja,
aber dass du dann nicht immer die weiseste Entscheidung von allen triffst, ist doch auch klar. Und dass der mit Snape noch eine Fehde offen hat, ist auch klar, weil auch Snape gut austeilen kann.
Hier gibt es ja auch dieses schöne Zitat hier von wegen, es gibt nicht nur gut und böse und so. Aber es ist total widersprüchlich, weil er sieht in Snape ja eben überhaupt nichts Gutes, sondern nur Böses. Er lässt es überhaupt nicht zu, sich ihm irgendwie anzunähern. Oder halt auch mal über diese dunkle Magie, die er ja immer zur Schulzeit an ihm bemängelt hat, darüber hinwegzusehen, weil Snape ist nun mal im Orden. Ja, aber selbst Voldemort merkt das ja, dass Harry Sirius total toll findet und nutzt das halt auch aus und setzt dann Harry eben diese Gedanken ein, dass Sirius im Ministerium gefangen ist und gefoltert wird, einfach um Harry herzulocken. Und ja, ganz nach Sirius' Vorbild lässt Harry alle Bedenken fallen und fällt natürlich auch drauf rein. Und das finde ich ein bisschen schade, weil Sirius hat ihm ja eigentlich ein ganz cooles Geschenk gemacht mit diesem Spiegel, womit die ja auch kommunizieren können.
Ich liebe den Zwei-Wege-Spiegel, heißt das.
Leider wird der überhaupt nicht genutzt. Hier könnte Harry das so leicht irgendwie in Kontakt aufnehmen zu Sirius. Stattdessen macht er diese Aktion da mit Umbridge Büro, wo er einbrechen will, um mit Sirius durch Flohpulver zu sprechen, was ja nicht klappt, weil er dann mit Creature nur redet und das geht ja alles schief und das ist so ein cooles Geschenk, was ja bestimmt auch so ein altes Black'sche Familienerbstück ist.
Ja, ich habe gelesen, dass er das selber erschaffen hat und damit nochmal ein weiteres Mal bewiesen hat, dass er ein wirklich toller Zauberer ist.
Nee, eben. Das würde es ja noch cooler machen, wenn er das selber gemacht hat. Und das finde ich halt richtig schade, dass das überhaupt so nicht zum Tragen kommt, zumindest nicht zwischen Harry und Sirius, weil später spielt der Spiegel schon noch eine Rolle, aber eben halt nicht in dieser Situation. Und das ist halt unglaublich schade.
Das sehe ich auch so, weil es alles nach hinten losgeht und Harry mit den anderen DA-Mitgliedern dann sofort in die Ministeriumsabteilung eilt. Und Snape kann allerdings noch den Orden alarmieren. Dann kämpfen die da alle zusammen. Und Sirius kämpft sogar ganz gut und kann sich ja auch super duellieren.
Ja, aber ich finde, hier ist er total überheblich. Genau wie seine Cousine später bei ihrem Tod nimmt er irgendwie sein Gegenüber nicht so richtig ernst. Und später duelliert er sich ja dann auch mit Bellatrix Lestrange, seiner so verhassten Cousine.
Wobei ich dieses Familienaufeinandertreffen finde ich super. Also ich finde das sehr dramatisch. Ich finde das sehr gut.
Ja, ich auch. Ich finde es auch gut, dass Bellatrix das ist, die
ihn
umbringt.
Ich finde das super passend. Und im Film ist es ja Avada Kedavra, der Sirius tötet. Da hasse ich zum Beispiel, dass Sirius dann noch ein paar Mal mit den Augen blinzelt.
Das geht nicht. Nein. Mm-mm. Ja, weil es vor allem im Buch ja auch nicht Avada Kedavra ist.
Genau, sondern wahrscheinlich Stupor. Man weiß nicht, dass es Stupor ist, aber es ist ein roter Lichtstrahl. Dann fällt er eben in diesen Bogen, den wir ja auch schon mal angesprochen hatten in einer anderen Folge.
Genau.
Und stirbt.
Also ich finde, es ist ein stummer Tod.
Ja.
Eben nicht durch Avada Kedavra, sondern auch einfach mit diesem Torbogen etwas viel Symbolischeres als einfach nur eiskalt durch einen Zauber getötet. Ich meine, klar, er ist auch vielleicht froh, da mal rauszukommen und sich mal wieder hier ein bisschen zu prügeln. Aber es ist schon, gerade dadurch, dass ihm ja da irgendwie viel Erfahrung gefehlt hat in den letzten Jahren, schon sehr fahrlässig.
Warum hat denn keiner mit ihm ein Training gemacht? Weißt du, es gibt ja da schon eine DA, weißt du?
Das ist wirklich so.
Und mit ihm trainiert keiner?
Ja.
Sirius stirbt, wie er war. Und no regrets. So.
Ja, und Harry fühlt sich natürlich auch super verantwortlich für den Tod, weil er ja eigentlich nur schuld ist, dass die ganze Aktion im Ministerium überhaupt begonnen hat.
Ja, kann
er
auch.
Ich weiß noch ganz genau beim Lesen, der fünfte Teil war noch nicht draußen und es gab schon Spekulationen, weil in so einem Wettbüro in der Nähe vom Bloomsbury Verlag wurden ganz viele Wetten draufgelegt, dass Sirius Black stirbt. Und da wurde schon so gespekuliert, da ist irgendwas durchgesickert bei dem Druck und so. Und ich meinte noch so zu meinem Papa, nee, das kann nicht sein, wir kennen Sirius doch erst seit dem dritten Band, das kann einfach nicht sein, dass der stirbt bis zu dem Tod, weißt du, ich war wie Harry, ich so, das war doch nur so ein blöder Bogen, der ist nicht tot und so, also ich war wirklich so, ich konnte es einfach nicht fassen.
Ja, im Buch finde ich es auch viel besser als im Film.
Ja, und es ist einfach so schade, weil die, wie gesagt, so eine kurze Zeit nur hatten und so bis zu seinem Tod galt er irgendwie fälschlicherweise als Massenmörder. Er konnte diese Konflikte seiner Jugend irgendwie nicht lösen. Dann war der irgendwie immer auf der Flucht, immer irgendwie gefangen. Auch dann zu Hause im verhassten Haus seiner Eltern, von dem er ja eigentlich geflohen war und nicht zurückkehren wollte. Und er konnte irgendwie niemandem dort helfen. Und er hatte so ein richtig bitteres, auch so ein bemitleidendes Leben. Ein total ungerechtes Leben auch. Und das tut mir unglaublich leid, dass er so wenig Zeit dann in seiner neu gewonnenen Freiheit hatte und auch so wenig Zeit mit Harry hatte. Aber anstatt so zu tun, als wäre er halt irgendwie cool und alles easy peasy, hätte es ihm halt auch einfach mal gut getan, erwachsen zu werden und zu reifen und seine Fähigkeiten anders zu nutzen, als irgendwie besoffen sich selbst zu Hause zu bemitleiden und zu verlottern. Ich meine, man kann ihm ja immer nur positiv anmerken, dass er sich so von seiner Familie gelöst hat und dass er James ja wirklich geliebt hat wie ein Bruder und auch das auch an Harry weitergibt. Und er ist ja sehr loyal und mutig und er hat super viel durchgemacht an seinem Leben. Und ich finde einfach, er hätte eigentlich ein schöneres Ende verdient, auch wenn sein Charakter jetzt nicht perfekt war. Und das finde ich immer das Schwierige, dass Menschen oder viele Harry Potter Leser immer in Sirius so einen perfekten Menschen sehen und den sehe ich halt nicht.
Ich finde es einfach super konsequent, dass sie, also J.K., also so eine dramatische Beziehung für Harry noch ein weiteres Mal eingebaut hat. Ich finde, es passt halt einfach super gut in diese Storyline und es ist super spannend auch einfach. Mhm. Und alle Punkte, die du gerade genannt hast, bin ich komplett auf deiner Seite. Finde ich sehr schöne Worte zum Schluss eigentlich. Aber an sich finde ich es einfach konsequent und es gefällt mir so gut. Also der Tod selber nicht, aber so diese.
Ja, aber so für Harry, dass er halt eine weitere Bezugsperson verliert.
Ja,
ne?
Genau, das ist natürlich total traurig. Harry und Sirius sehen sich aber auch nochmal ein allerletztes Mal wieder. Mhm. Und zwar im Kampf gegen Voldemort mit dem Stein der Auferstehung erscheint eben auch Sirius. Und Harry bemerkt, dass Sirius viel jünger aussieht und eben gar nicht so von dieser ganzen Zeit in Azkaban gebeutelt. Er ist wieder schön. Also diese Schönheit, die Sirius ja eigentlich auszeichnet, als er jugendlich war, ist zurück.
Ja, und das ist eine ganz interessante Theorie, die ich da auch dazu gelesen habe. Weil eigentlich zeigt dich der Stein ja so wie zu dem Moment, wo du gestorben bist. Oder in der Zeit, wo du gestorben bist. Und das ist aber bei Sirius und auch bei Remus anders. Die sind beide jünger. Und da habe ich gelesen, dass es für die beiden vielleicht auch einfach so war, dass sie in dem Moment gestorben sind, als James und Lily und das alles angefangen hat. Mhm. Und innerlich sind die halt daran so zugrunde gegangen, dass das für die eigentlich der Zeitpunkt war, wo sie gestorben sind und deswegen der Stein sie so zeigt, wie sie eben damals das Leben verlassen haben. Das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Erklärung dafür.
Also das ist super traurig eigentlich.
Ja, voll.
Aber ich finde das eine tolle Erklärung. Das möchte ich jetzt gar nicht anzweifeln oder das lassen wir so stehen. Aber ganz am Ende lebt die Freundschaft von Sirius und James zum Beispiel in Harrys ältestem Sohn weiter, denn der heißt James Sirius.
Mhm.
Und charakterlich ist er wohl Sirius auch sehr nah, also ein Draufgänger vermutlich. Und so ehrt Harry auch Sirius.
Es ist eine unglaublich lange Folge geworden, glaube ich. Aber ich finde auch, Sirius ist einfach ein Charakter, über den man viel sprechen und diskutieren kann, einfach weil er ja schon polarisiert, ne? Also viele sehen eben nicht das, was Sirius vielleicht auch nicht unbedingt immer gut macht. Und ja, viele sehen vielleicht auch immer nur die negativen Dinge. Und deswegen ist es ja auch immer gut, auch darüber mal zu sprechen.
Und die Balance zu finden, weil jeder hat Schwächen, jeder hat Stärken.
Auf jeden Fall.
Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet.
Genau, wir sind schon gespannt, was ihr über Sirius denkt.
Lasst es uns doch gerne wissen.
Genau, und dann hören wir uns auch schon nächsten Mittwoch wieder.
Tschüss!
Ciao!